Hause gehen. Nee, oder weitermachen. Gottes Liebe leben und erleben ist ja so das Oberthema im Moment. Und heute geht es genau um die Frage, was bewirkt Gottes Liebe eigentlich? Und ganz konkret, was bewirkt sie in dir oder in mir? Und eigentlich haben wir das gerade gemacht. Ja, also es ist eigentlich viel, viel cooler, das zu erleben, als es zu beschreiben. deshalb war das ein richtig super, super Auftakt eigentlich in diese Predigt. Denn nur zu beschreiben alleine wird dem niemals gerecht werden, was Gottes Liebe bewirkt. Und zu versuchen, es irgendwie zu vermitteln und zu erklären, hat doch irgendwie stark seine Grenzen. Denn Liebe ist etwas, was sich nicht endgültig und ausschließlich in Worte fassen lässt. Ich habe es vorhin schon aufgegriffen und ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, der Ausgangspunkt ist der wahrscheinlich bekannteste, weltweit bekannteste Bibelvers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die erste und die grundsätzlichste Antwort erstmal. Was bewirkt Gottes Liebe? Nun, Gottes Liebe bewirkt, dass du in Kontakt mit Gott kommen kannst. In eine Beziehung, in eine Nähe, in eine intime Beziehung. Mehr als nur ein, ja, ich glaube, da ist irgendwo irgendwas Übernatürliches. Sondern in eine persönliche Beziehung mit einer Person, Gott in Person. Nicht nur einem Gedankengebilde, nicht nur in irgendwas irgendwo weit weg. Sondern mit einem ganz nah dran. Ich bin ganz nah gekommen, sagt Gott. Du bist mir so wertvoll, ich liebe dich so sehr, dass ich alle Hebel, auch den letzten und den größten, das, was mir am wertvollsten ist, in Bewegung gesetzt habe, damit Beziehung zwischen uns wieder stattfinden kann. Also was bewirkt Gottes Liebe? Naja, zunächst erstmal, dass wir uns geliebt wissen und dass wir frei sind, ihn zu lieben, frei sind, ihm zu begegnen, frei sind, zu ihm zu kommen, obwohl er Gott ist und wir nur Menschen. Paulus formuliert das nochmal auf eine andere Art und Weise im Römerbrief, Kapitel 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist für mich nochmal ein Ausdruck von Liebe, der nochmal eine ganz besondere Qualität hat an dieser Stelle. Also gerade dieser Nachsatz, wenn man so will, dieses, als wir noch Sünder waren, das macht was mit mir. Also jemand, der mich nicht liebt, nachdem er nachdem ich irgendwas getan habe, nachdem ich mich würdig erwiesen habe, oh ja, der ist gut genug für mich, sondern als wir noch Sünder waren, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, als wir unser Ding gemacht haben, dachten wir sind das oberste Glied der Nahrungskette, ich bin Chef in meinem Leben, ich regiere das, ich kriege das hin, ich bin mein eigener Gott, ich gehe den Weg. Da hat Gott sich auf den Weg gemacht, seine Liebe zu zeigen. Für mich, und ich hoffe, euch geht es ähnlich, für mich hat das nochmal eine ganz andere Tiefe. Ich erinnere mich an meine Jugendzeiten, als ich so die ersten Erfahrungen mit Liebe in Beziehung auf Partnerschaft gemacht habe. Das war schon ziemlich schräg. Also als Teenager hat man ja ganz komische Vorstellungen von Liebe. Und das, für mich hatte Liebe eine ganze Menge Bedingungen. Und für mich hatte Liebe auch irgendwie einen Zweck. nämlich das Gegenüber hatte gefälligst mein Liebesbedürfnis irgendwie zu erfüllen. So habe ich es damals natürlich nicht formuliert. So betrachte ich es von heute aus der heutigen Perspektive, wo ich dachte, Liebe ist dafür da, dass ich geliebt bin. Ich habe nie verstanden, ich habe gedacht, das ist was ich erwarten kann oder was ich einfordern kann. Aber Liebe kann man nur verschenken. Und Liebe kann man auch nur geschenkt bekommen. Das ist was man auch in menschlichen Beziehungen Stück für Stück entdecken, erleben und erfahren kann und auch selber anfangen kann zu leben. Aber nur, ich glaube wirklich nur dann, grundsätzlich, wenn man ein gutes Fundament hat. Und dieses gute Fundament, was man dafür braucht, ist, dass ich es nicht mehr nötig habe, irgendwo nach Liebe zu suchen. Weil ich mich geliebt weiß. Vielleicht ist das einer der erstaunlichsten Effekte, so empfinde ich es jedenfalls, von Gottes Liebe. Dadurch, dass sie bedingungslos ist und schon da war, bevor ich mir überhaupt irgendwie Gedanken gemacht habe, irgendwas dafür tun zu können. Als ich mir noch nichts verdient hatte und auch noch nicht versucht habe, es mir zu verdienen, da war Gottes Liebe schon da. Und es ist einfach so grundlegend und absolut bedingungslos, dass es mir eine unheimliche Sicherheit gibt in meinem Leben. Denn wenn es, bevor ich mich Gott zugewandt habe, schon bedingungslos war, dann kommen nicht plötzlich irgendwelche Bedingungen dazu, wenn ich diese Liebe annehme und zulasse. Sie ist und bleibt immer noch genauso bedingungslos, wie sie war, als Gott sie sich ausgedacht hat und damit angefangen hat. Und das gibt mir ein Fundament an Sicherheit in meinem Leben. Und ich denke, das ist das Stärkste, was Gottes Liebe in uns bewirkt. Dieses Fundament an Sicherheit in unserem Leben. Ich weiß mich geliebt. Das ist übrigens viel mehr, als ich fühle mich geliebt. Ich glaube, das Gefühl von ich fühle mich geliebt braucht tatsächlich auch langfristig als Fundament dieses ich weiß mich geliebt. Denn das mit den Gefühlen, das wisst ihr ja alle, es gibt gute Tage und schlechte Tage und man hat mal was Falsches gegessen, dann fühlt man sich schon ganz anders. Oder der andere hat was Falsches gesagt und man fühlt sich ganz anders. Oder der hat sich irgendwie benommen oder was getan oder. Und plötzlich ist es mit dem Gefühl dahin. Dass Gott diese Liebe schon rübergebracht hat, vermittelt hat, dadurch, dass er Jesus gegeben hat, als ich noch Sünder war. Das verleiht mir die Gewissheit, dass es nichts gibt, was ich tun könnte, was diese Liebe zu mir kaputt macht. Denn wenn das, was ich vorher getan habe, sie nicht kaputt gemacht hat, wird das, was noch kommt, sie garantiert auch nicht mehr kaputt machen. Ich weiß, wie schlimm ich war. Ohne irgendwie mich als Verbrecher oder sowas zu nehmen. Aber ich weiß, was für ein Egoist ich war und wie ich gedacht habe, ich kriege das schon alleine und ich brauche Gott nicht. Weiß ich ganz genau. Mehr als das Verletzen kannte ich nicht. Wenn ich mich so geliebt weiß, verleiht mir das eine Freiheit zu leben. Es ist ein Leben ohne Angst. Johannes schreibt das in einem seiner Briefe, er sagt, die Liebe treibt alle Furcht aus. Wer noch Angst hat, der hat noch nicht wirklich geliebt. Ich kann mir so sicher sein, dass Gottes Liebe dauerhaft und beständig ist, dass ich mich nicht fürchten brauche, dass sie irgendwann aufhört. Und wenn ich mich dauerhaft und immer von jetzt und für jeden Tag und jede Situation geliebt weiß, brauche ich keine Angst haben, davor irgendwas falsch zu machen. Ich brauche keine Angst davor haben, nicht gut genug zu sein. Ich brauche keine Angst zu haben, dass er mir irgendwann sagt, jetzt bist du nicht mehr liebenswert. Ich bin frei von dieser Angst. Er hat mich vorher schon geliebt, als ich noch nicht liebenswert war, nach menschlichen Maßstäben. Und Gott hat gesagt, ich liebe dich trotzdem. Es bringt einen Frieden in den inneren Menschen, sich von Gott geliebt zu wissen. Auch das ist schwierig in Worte zu fassen, empfinde ich. Aber es schafft eine Zufriedenheit. Ich muss nicht mehr irgendwas schaffen oder künstlich erzeugen. Ich muss nicht irgendwas darstellen, was ich nicht bin. Ich kann in dem ruhen, wer und was ich bin und wozu Gott mich gemacht hat. Sogar mit Fehlern und Schwächen. Es schafft einen Frieden, nicht alles können zu müssen. Es schafft einen Frieden davor, nichts zu verpassen. Wie viele Menschen sind, ja, ein Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Absolut, ja. Genau. Vernünftigerweise müsste man sagen, naja, aber du könntest ja noch und du müsstest noch, und kennt ihr diese ganzen Konjunktive? Boah, also ein Leben, das von Konjunktiven bestimmt ist, total anstrengend. Weil es immer ein eigentlich könnte, müsste, sollte, dürfte, würde. Ja, und immer wenn ein Konjunktiv da ist, vermittelt es automatisch das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich bin nicht genug, ich bin immer noch nicht da, wo ich sein sollte und so weiter und so fort. Und Gottes Liebe wischt das komplett einmal vom Tisch runter und sagt, es mag sein, dass das alles wahr ist. Es mag sein, dass du Sachen nicht schaffst. Es mag sein, dass du das nicht leisten kannst. Es mag sogar sein, dass du irgendwas in deinem Leben verpasst. Aber weißt du was? Ich liebe dich immer noch. Ein Frieden, den man mit Kopf nicht begreifen kann. Ich glaube auch, und jetzt wird es noch mal ein bisschen praktischer an dieser Stelle, ich glaube auch, dass Gottes Liebe, und so verstehe ich auch Gottes Wort, eine Erneuerung meines Charakters schafft. Und auch das ist ein nicht unwesentliches Element. Denn die Ecken und Kanten in Beziehungen, die so auftreten an verschiedenen Stellen immer mal wieder, haben ja meistens mit Charakterschwäche zu tun. Also des anderen. Natürlich. Wenn ich mich geliebt weiß, kann ich mit meinem Gegenüber anders umgehen. Es prägt meine Beziehung auf einer ganz tiefen Ebene nochmal neu. Aufgrund dessen, dass ich nicht, mir nichts mehr beweisen muss und auch Gott nichts beweisen muss und auch jemandem anderen nichts beweisen muss, ich weiß mich ja schon geliebt. Kann ich echt und ehrlich sein? Wenn ich echt und ehrlich sein kann, was übrigens auch schon ein Charakterzug ist, der dadurch, denke ich, durch Gottes Liebe in unserem Leben erst verankert wird, kann ich auch barmherzig sein mit meinem Nächsten. Ich kann ihm vergeben. Ich kann auch mal, ich sag, wie man so schön sagt, 5 Grade sein lassen. Jesus sagt das mal zu den Pharisäern, die ja immer versucht haben, alles richtig zu machen und damit Gott zu gefallen. Das war Altes Testament, Alter Bund, es gab das Gesetz von Mose und es wurde von den geistlichen Führern Israels so verstanden, dass man sich damit Gerechtigkeit geschaffen hat, dass man diese Gebote erfüllt und befolgt. Interessanterweise, als kleiner Zwischeneinschub, gab es auch im Alten Testament trotzdem immer schon die Opfer für Sünden und sogar so einen Sündenbock, auf dem alle sonst noch nicht bekannten Sünden gelegt wurden, der einmal im Jahr in die Wüste geschickt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Interessantes Konzept übrigens, das sich in Sprichwörtern heute ja wiederfindet, ne? Der Sündenbock und jemanden oder etwas in die Wüste schicken, also loswerden. Also auch da waren die Menschen angewiesen auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung. Also nicht nur, es war nicht einfach nur das Opfersystem, ich bezahle meinen Preis und dann habe ich für meine Sünde mit meinem Tier bezahlt. Die Pharisäer im Neuen Testament dann oder die ja noch aus dem Alten Bund kamen, die haben so sehr auf das Gesetz geguckt, dass man alles richtig macht, dass Jesus ihnen sagt, wisst ihr was, ihr seid total genau mit diesem ganzen Kram. Bis ins letzte Detail. In dem Beispiel in Lukas 11, da kommt das her, da sagt er, ihr achtet sogar darauf, dass die ganz kleinen Kräuter und Gewürze, die ihr verwendet, die ihr kauft fürs Essen, so nehmen mal an, du kaufst Petersilie oder so, brauchst ja nicht viel für deine Suppe, davon gebt ihr sogar noch den zehnten Teil in den Tempel. Also es war eins der Gebote damals, man sollte den zehnten von allem Einkommen, von allem, was man hat, sollte man immer abgeben in den Tempel. Ihr nehmt sogar diese Kräuter und zählt dann noch die Halme ab, damit das nachher auch wirklich alles passt und ganz genau ist. Ja, also da seid ihr ganz genau. Aber Barmherzigkeit gegenüber euren Mitmenschen und die Liebe Gottes, die überseht ihr. Interessant. Im Prinzip sagt Jesus diesen Menschen, ihr seid nicht in der Liebe Gottes verankert. Ihr versucht eure Sicherheit durch Tun irgendwie zu erreichen. Und Gerechtigkeit. Barmherzigkeit, Geduld, Langmut, Sanftmut. In Galater 5, 22 haben wir eine Aufzählung von der sogenannten Frucht des Geistes, also das, was Gottes Geist in uns hervorbringt, wenn wir zu ihm gehören. Und da sind genau solche Dinge drin, wie Geduld, Sanftmut, Liebe, Freundlichkeit und sogar Selbstbeherrschung. Also in manchen Dingen ist übrigens auch ein guter Charakterzug, Selbstbeherrschung. Ja, und das meint nicht nur, ich tue mir nicht zu viel auf den Teller, damit ich nicht zu dick werde. Also nicht nur Selbstbeherrschung in Bezug auf mich, sondern auch Selbstbeherrschung in Bezug auf mein Gegenüber. Es sind ja eigentlich alles Charaktereigenschaften, die um Beziehungen gehen, um das Miteinander. Nicht so sehr bin ich mit mir gütig, geduldig, sanftmütig und so weiter und beherrsche ich mich selbst, sondern kann ich das auch dem anderen gegenüber tun und sein. Auch da kann Selbstbeherrschung durchaus mal eine sehr, sehr positive Eigenschaft sein, sich mal zu beherrschen, nicht immer Recht haben zu müssen, einfach mal die Klappe zu halten. Und das sind Charakterzüge, die man kann, ich fange nochmal andersrum an, man kann diesen Satz nehmen, ich bleibe mal bei dieser Frucht des Geistes, Galater 5, 22, man kann diesen Satz nehmen und sagen, okay, diese Charaktereigenschaften, die gewöhne ich mir jetzt an. Ne? So, und dann fängt man an mit Geduld. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade keine Situation, ein Beispiel vor Augen, vielleicht habt ihr selber eine vor Augen, wo ihr ungeduldig seid. Üblicherweise Autofahren, jetzt habe ich eine. Beim Autofahren bin ich ungeduldig. Mann, wenn die vor mir so trödeln, schrecklich. Okay, ich übe mich jetzt in Geduld und ich höre auf, über die rumzumeckern und zu schimpfen. Mache ich ganz gerne mal. Alles Idioten auf der Straße um mich rum. So, und jetzt werde ich geduldig mit den Menschen und das Komische an der Sache ist, dass das funktioniert schon. Ja? Also ich kann aufhören zu meckern. Aber komischerweise nur mit dem Mund, nicht mit dem Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Mit anderen Worten, es ist eine Veränderung, die ich irgendwie versuche zu erzwingen, die aber nicht von innen kommt. Und auch da hilft es mir mehr, mich daran zu erinnern, dass das Geschöpf da vorne am Steuer in dem Auto vor mir das gleiche Preisschild auf der Brust stehen hat wie ich. Und dass er genauso von Gott geliebt ist wie ich. Und dass ich mir ja nichts beweisen brauche. Und Gottes Liebe für mich auch nicht daran hängt, ob ich eine Minute früher am Ziel bin oder nicht. Hilft mir viel mehr? Der Horst kann sogar das passende Lied dazu. Ja, aber ihr versteht ihr, was ich meine? Der Charakter verändert sich dadurch, dass ich mir Gottes Liebe bewusst bin für mich. Ich brauche mir da nichts mehr beweisen, ich brauche auch nicht so mit dem anderen dann umgehen. Ich kann barmherzig und gnädig sein, weil ich erlebt und erfahren habe, dass Gott so mit mir ist. Es gibt auch noch schöne Aufzählungen dazu in Philipper Kapitel 2 und Philipper Kapitel 4. Könnt ihr gerne bei Gelegenheit nochmal nachschlagen. Ein weiterer Effekt, den Gottes Liebe bewirkt, und ich denke auch, der ist nicht unwesentlich, ist, du bist niemals allein. Und das ist nicht Big Brother is watching you. Also es ist nicht so dieses Gefühl, da ist immer überall irgendwo eine Kamera und irgendjemand beobachtet dich und hoffentlich machst du jetzt nichts falsch. sondern das ist dieses, es ist jemand an deiner Seite, der für dich ist. Es ist jemand, der dich trägt, der dich begleitet. Es ist jemand, der vor dir hergeht und dich führt. Es ist jemand, der dich beschützt und der über dir wacht. Du bist niemals allein. Es ist immer jemand bei dir, der dich liebt, der für dich ist. Jesus hat dafür sogar mal gebetet, in Johannes 17, Vers 26, dass wir die gleiche Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben sollen, wie er mit ihm hat. Wow, diese Nähe. Und dann hat die Liebe Gottes noch einen Effekt, nämlich Liebe Gottes lässt sich nicht irgendwie in so einer Schachtel aufbewahren. Auch nicht in so einer Herzschachtel, das funktioniert nicht. Wenn du versuchst, die einzuschließen, dann verkümmert sie. Liebe funktioniert, wo sie geteilt wird. Paulus schreibt mal, die Liebe Christi drängt uns, anderen davon zu erzählen und es mit anderen zu teilen. Und ich glaube, auch da ist es nicht nur der Mund, der das mitteilt, das kann der Mund sein. Und also, ich sag mal so, die meisten von uns reden oft von dem, was uns begeistert. Oder? Hast du irgendein Hobby? Also wenn jemand anders dein Hobby noch nicht kennt, dann weiß er wahrscheinlich fast nichts von dir. Denn die Sachen, die uns Spaß machen und die uns naheliegen, die erzählen wir als erstes. Und das darf auch mit unserem Glauben ruhig so sein. Vielleicht haben wir manchmal zu viel Angst, andere damit irgendwie zu überrumpeln oder zu bedrängen oder so. Aber wenn das ein ehrlicher Herzensausdruck ist von dem, was uns begeistert, ist das, glaube ich, kein Problem. Wenn dann irgendjemand mal sagt, du nervst damit, hör mal auf damit, dann kannst du sagen, ja, tut mir leid, ich bin einfach so, das ist so wichtig für mich, ich versuche mich zu beherrschen. Okay? So. Aber die Liebe Christi drängt uns und das darf sich ja auch wieder in unserem Charakter zeigen. Es darf sich auch in dem inneren Frieden zeigen, den wir haben und auch in der Freiheit, in der wir leben, dass wir einfach mit viel weniger Angst und Sorgen unterwegs sein können, weil wir uns nichts mehr beweisen brauchen, weil wir schon geliebt sind. Und ich glaube auch, dass das was ist, was Liebe Gottes wieder austeilt und was Menschen irgendwie auch sehen und sagen, sag mal, irgendwie spüre ich das. Die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig, was Liebe Gottes alles bewirkt. Da kommen noch viel mehr Sachen zusammen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Thema Heilung überhaupt nicht angesprochen, innere Heilung von der Seele. Ich habe das Thema körperliche Heilung nicht angesprochen und man könnte sicherlich noch einiges mehr nehmen. Aber für mich waren das hier einfach mal so ein paar Grundlagen, weil sie irgendwie an der Wurzel anpacken. An der Wurzel von dem, was uns ausmacht und an der Wurzel von dem, was wir sind. Und deshalb ist es das, was wir als allererstes brauchen. Wir brauchen, dass es bei uns der Liebe Gottes, für uns ganz persönlich, ich brauche das, dass ich mir der Liebe Gottes für mich ganz persönlich nicht nur bewusst, sondern gewiss bin. Auch da, ich begegne immer mal wieder Christen oder Menschen, die zumindest in die Kirche gehen, weiß nicht, manchmal bezeichnen sie sich selber noch nicht mal so richtig als Christen, die sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich mal in den Himmel komme. Mit anderen Worten, ich bin mir nicht sicher, ob Gott mich wirklich liebt. Ich bin mir nicht sicher, ob er mir wirklich vergeben hat. Und ich kehre nochmal zurück zu Johannes 3, Vers 16 und Römer 5, Vers 8. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er, als du noch Sünder warst, seinen Sohn für dich gegeben hat. Damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und die einzige Voraussetzung ist, dass du an ihn glaubst, dass er Gott ist und dass er Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt hat, um genau dieses zu bewerkstelligen. Versöhnung mit Gott. Und dann bist du ein geliebtes Kind Gottes. Du darfst dir dessen sicher sein. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, Worte können das irgendwie gar nicht wirklich ausdrücken. Ich bin so dankbar, dass ich wissen darf, dass du mich liebst. Auch wenn es Dinge in meinem Leben gibt und Situationen, wo ich sagen kann, verstehst du es trotzdem nicht. Vielleicht auch Charaktereigenschaften. Ich denke so, oh Mann, das ist nicht so wirklich liebenswert. Aber du hast das nie zur Bedingung gemacht, sondern du hast gesagt, ja, ich habe dich schon vorher geliebt. Du bist mein Geschöpf, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich habe dich von Anfang an geliebt. Und ich bete, Herr, dass diese Liebe so ein ganz tiefes, fest verankertes, tragfähiges Fundament für jeden von uns wird. Und dass wir das auch täglich entdecken und erleben können. Vielleicht nicht immer spürbar, aber an verschiedenen Stellen, verschiedenen Punkten auch immer wieder zu fühlen, zu sehen, zu schmecken, dass du uns wohlgesonnen bist, dass du uns liebst, dass du für uns bist, dass du barmherzig und geduldig mit uns bist, dass deine Güte und Gnade jeden Tag neu sind. Alles Verheißungen aus deinem Wort, Herr. Ich bete darum, dass das unser Leben prägt. Und ich bete auch, dass es genau diese Dinge, die wir in deinem Wort lesen, auch Stück für Stück in uns bewirken. Dass uns diese Sicherheit, diesen Frieden gibt, dass es uns die Angst nimmt. Dass unser Charakter sich verändert. Wir dir ähnlicher werden in dem, wie wir denken und wie wir handeln, wie wir reden, wie wir mit Menschen umgehen. Einfach auf der Basis dessen, dass du das für uns alles schon längst getan hast. Und jeden Tag auch neu immer wieder tust. Was für ein Geschenk, Herr. Das dürfen wir feiern. Yes. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied.